Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Pavel Kohut, der große alte Mann der tschechischen Literatur, blickt in seinem Buch aus den Tagebüchern eines Europäers zurück auf sein bewegtes Leben in einer Mischung aus literarischer Dichtung und biografischer Wahrheit. Dazu gleich mehr. Europäisch denkt auch der französische Autor, Journalist und Dokumentarfilmer Raphael Glücksmann. Das war allerdings nicht immer so. Schaut man sein politisches Engagement der vergangenen 10, 15 Jahre an, dann macht er ein wenig den Eindruck eines bunten Vogels. Glücksmann beriet den georgischen Präsidenten Saakaschwili, er gründete eine wirtschaftsliberale Kleinpartei und er unterstützte den konservativen Präsidenten Sarkozy. Schließlich aber gründete der Sohn des 2015 verstorbenen Philosophen André Glücksmann 2018 in Frankreich die linke ökologische und proeuropäische Bewegung Öffentlicher Platz und trat im Bündnis mit den Sozialisten bei der Europawahl an. Eingebracht hat es nicht sehr viel, aber Glücksmann hat offensichtlich seinen Platz im politisch aufgewühlten Nachbarland gefunden. Dem verleiht der 39-Jährige Nachdruck mit seinem Buch »Die Politik sind wir«. Gegen den Egoismus, für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Thomas Palzer stellt es vor.
Für Raphael Glücksmann, Essayist, Regisseur und Sohn des 2015 verstorbenen neuen Philosophen André Glücksmann, sind wir alle Kinder der Lehre. Wir leben in einem postideologischen Zeitalter, in dem jeder für sein Glück und sein Unglück angeblich selbst verantwortlich ist. Die Gesellschaften um uns herum sind radikal entsolidarisiert, womit ein Verlust an Verantwortungsgefühl und Orientierung am Gemeinwohl einhergeht. Und nun schwappt auch noch eine Welle des Autoritarismus und Nationalismus über Europa, denen die fortschrittlichen Intellektuellen, zu denen sich auch Glücksmann selbst rechnet, nichts entgegenzusetzen haben.
Wie alte Pfarrer, denen die Abkehr der Gläubigen erst recht als Bestätigung ihrer kritischen Weltsicht erscheint, predigen wir weiterhin vom Irrweg der Massen, ohne auch nur in Erwägung zu ziehen, wir selbst könnten an einem bestimmten Punkt in die Irre gegangen sein.
Glücksmann macht das in seinem neuen Buch an der Krise des Staates fest, die vom Widerspruch zwischen Demokratie und Liberalismus ausgelöst worden ist, vom Widerspruch zwischen der Herrschaft des Kollektivs einerseits und dem Primat des Individuums gegenüber eben diesem Kollektiv andererseits. Der Ursprung dieses nagenden Widerspruchs ist seiner Meinung nach in den 1980er Jahren zu suchen, wo ein Kontrapunkt zur kollektivistischen Schreckensherrschaft der Nazis und Kommunisten gesetzt und ein freies Individuum geschaffen werden sollte. Sein Name Homo economicus. Dieser, so seine beiden Theoretiker Milton Friedman und Friedrich August von Hayek, zwei Wirtschaftswissenschaftler, erfordere eine Gesellschaft, die der egoistischen Natur des Menschen entspräche. So brachte der Neoliberalismus den Homo economicus hervor, der in der Gegenwart zum Menschen schlechthin geworden scheint. Und mit ihm ist die Wirtschaft an die Stelle der Politik getreten.
1978 verdienten die CEOs der großen amerikanischen Firmen im Mittel das 30-fache des mittleren Einkommens in ihren Unternehmen. Heute verdienen sie 300-mal so viel wie ihre Angestellten.
Immer seltener wohnen Reiche und Arme im selben Viertel, wo man am liebsten unter sich bleibt. Räumliche Verkapselung treibt Selbsthomogenisierung aus sich hervor. Dazu addiert sich, dass steigende Immobilienpreise und die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft in eine umfassende Gentrifizierung der Städte gemündet sind. Gleichzeitig haben Korruption und Vereinsamung zugenommen. Der Zerfall der Gesellschaft in eine atomisierte Selbstbehauptung ihrer Mitglieder ist vom Neoliberalismus extrem verstärkt worden, was mithin eine Schwächung des Staates bedeutet hat. Online zwar gut vernetzt, sind wir zu Gefangenen unserer Privatsphäre geworden. Besonders deutlich wurde das während der Regierungsbildung in Italien 2018, als deutsche und französische Journalisten Ratingagenturen dazu aufforderten, die Führung des Landes zu übernehmen und zu regieren. Damit war der Übergang vom Regieren zur Gouvernance, zur Amtsführung und Herrschaft der Experten, wie sie Europa während der Euro-Schuldenkrise erlebt hat, eingeleitet und nach Meinung Glücksmanns die tiefe Krise des Staates offenkundig geworden. Gouvernance zeichnet sich durch die Trennung von Wort und Tat aus, durch die Trennung von Politik und Expertentum. Die Chefs der Zentralbank und die Richter des Europäischen Gerichtshofs äußern sich öffentlich selten und bestätigen damit die Trennung von Politik und Macht. Würde ein Zentralbanker etwas laut sagen, hätte das nicht unerhebliche Folgen für den Markt. Was dagegen die Politik sagt, spielt kaum eine Rolle. So hat sich am Ende ein Raum der Rechte ohne politische Leitung gebildet, wofür Brüssel zu sagen wir längst gewohnt sind. Nicht gewählte Instanzen formen unser Leben und dagegen bildet sich mehr und mehr Widerstand. Und mit diesem Widerstand gegen die Eliten hat sich die Ära des Populismus herausgebildet. Schuld an dem ganzen Dilemma tragen nach Glücksmann auch die Kinder von 68, zu denen sich der Philosoph selbst zählt und zu denen auch der französische Präsident Emmanuel Macron gerechnet werden darf.
Wir alle sind Töchter und Söhne des Mai 1968. Wir sind geboren nach dem Sieg des Individuums über alles, was es am Denken, Leben und Vögeln hinderte und am Konsumieren.
Die Vorherrschaft der Wirtschaft gegenüber der Politik zeigte sich zunächst an einem bestimmten Phänomen des Pop, am Ausmaß der Schallplattensammlung als Entgrenzung der Kaufhistorie. Der Konsum selbst wurde im Pop kulturalisiert und die Welt der Rationalität wiederverzaubert. Schon Carl Schmitt hatte gesehen, dass die Wirtschaft enorme Ratio aufwendet, um irrationale Wünsche zu befriedigen. Im weiteren Sinn aus der Popkultur geboren ist auch die Identitätspolitik, die das Gemeinwohl aus dem Sinn verloren hat. Denn als Bürger und Republikaner im empathischen Sinn äußert man sich nicht als Frau, Jude, Muslim, Schwul oder Ehemann.
Heute neigen wir zu sehr dazu, Mann sein zu wollen und nichts als Mann oder Frau und nichts als Frau, ohne unsere Persönlichkeit verdoppeln zu müssen. Natürlich würden wir unter keinen Umständen auf unser Wahlrecht verzichten. Aber der Staatsbürger ist nicht nur Wähler und die Republik nicht nur das Ergebnis von Wahlen. Sie ist auch eine Form der Askese.
Bürger zu sein heißt, Opfer zu bringen. Das Opfer als Bürger auf das zu verzichten, was wir, jeder für sich genommen, als Menschen sind. Eine Republik kann demnach nicht das Credo der Menschen als Menschen sein, wohl aber das der Bürger. Diese noble Haltung müssen wir zurückgewinnen. Raphael Glücksmann ist mit seinem Essay, der im Original den Titel »Die Kinder der Lehre« trägt, eine zwar grundsätzlich bekannte, aber besonders luzide Diagnose der Gegenwart und ihrer Krisen gelungen. Die Lösung der Probleme von heute, so der Autor, liegt darin, zu sich selbst und seiner persönlichen Situation Distanz zu gewinnen. Dann erst haben wir die Chance, uns darüber bewusst zu werden, dass Politik nicht in der Nachahmung der Praktiken von Google oder Uber besteht, sondern in der Einsicht, dass ein Staat kein Unternehmen ist.
Thomas Palzer, das Buch »Die Politik sind wir gegen den Egoismus für einen neuen Gesellschaftsvertrag« von Raphael Glücksmann ist in der Übersetzung aus dem Französischen von Stefanie Singh bei Hansa erschienen, 192 Seiten, 18 Euro. Der tschechische Schriftsteller Pavel Kohut hat in seinem 90-jährigen Leben so einiges mitgemacht. 1928 in Prag geboren, bekannte er sich zunächst zum Kommunismus. Aber aus dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie es Kohut vorschwebte, wurde nichts. Schlimmer noch. Das Scheitern des Prager Frühlings trieb ihn außer Landes, machte ihn zum Dissidenten. Er zog nach Wien, lebt aber heute wieder in Prag und gilt als einer der großen tschechischen Dramatiker. Aber auch ein umfangreiches autobiografisches Prosawerk hat Kohut vorzuweisen. Und aus diesem Material entstand Pavel Kohuts neues Buch »Aus den Tagebüchern eines Europäers«. Martin Becker hat den Meister getroffen.
Nach dem Desaster des Prager Frühlings glaubte ich und viele von uns erwarten eigentlich ziemlich harte Strafen wie nach 1956, inklusive auf Sibirien oder wenn nicht schlimmer. Und so habe ich das Gefühl gehabt, ich muss schnell jetzt als Prosa schreiben, was wir eigentlich wirklich gewollt haben, wie das alles angefangen hat und warum das also so enden musste.
Die Katastrophe beginnt eines Morgens in San Marino und zwar mit einer klemmenden Jalousie. Der Erzähler ist mit seiner Frau im Sommerurlaub und versucht verzweifelt, die Sonne ins Zimmer zu lassen. Er scheitert kläglich an der Reparatur, weil er einige Zentimeter zu klein ist. Es kommt zu einem heftigen Streit mit seiner Frau, der ein Urteil über den eigenen Mann vernichtend ausfällt. Das ganze Leben lang versprecht ihr uns herrliche Aussichten und immer kommt euch irgendeine blöde Jalousie dazwischen. Eigentlich trennen sich der Erzähler Pavel Kohut und seine Frau Jelena kurze Zeit später. Doch vor dem endgültigen Abschied ereilt sie plötzlich eine schreckliche Nachricht aus ihrer tschechoslowakischen Heimat. Der Prager Frühling ist niedergeschlagen, die sowjetischen Panzer sind in Prag eingerollt in diesem August 1968. Das Paar bleibt also zusammen, ihre private Katastrophe wird regelrecht überrollt von der Weltgeschichte. Aus so intimer Perspektive hat man die Invasion der Tschechoslowakei selten gelesen. Und dann nennt Pavel Kohut sein Werk auch noch Tagebuch.
Vieles in dieser Novelle ist also wirklich das, was wir mit Jelena erlebt haben. Ja.
Mit seinen Tagebüchern eines Europäers legt der Schriftsteller Pavel Kohut ein umfassendes Zeugnis seines bewegten Lebens ab. Er, der zunächst an den Kommunismus glaubte, geriet selbst ins Visier der Mächtigen, wurde aus der Partei ausgeschlossen, war schließlich Mitverfasser der Charta 77, mit der sich Künstler und Intellektuelle öffentlich gegen die Menschenrechtsverletzungen des kommunistischen Regimes zur Wehr setzten. Als Dramatiker war Kohut da schon bekannt und wurde de facto in seinem Heimatland verboten. 1979 bürgerte sein kommunistisches Heimatland ihn aus, seither lebte er in Wien. Das alles sind die biografischen Fakten, das alles kann man nachlesen in den Tagebüchern eines Europäers. Nur sollte man sich hüten, jeden einzelnen Satz als autobiografisches Zeugnis zu lesen. Denn Pavel Kohut kommt vom Theater, er weiß, wie man sich und sein Leben inszeniert. Daraus macht er selbst auch gar kein großes Geheimnis. Er hat für seine autobiografisch gefärbten Bücher sogar das Genre des Memoir-Romans erfunden.
Ja, das ist mein Ausdruck für etwas, was im Prinzip ernst gemeint ist und auch ein echtes Bild der Zeit malt, auf der anderen Seite aber mit literarischen Mitteln arbeitet, wie damit, dass man es einem Dackel erzählt oder was weiß ich.
Aus den Tagebüchern eines Europäers versammelt die Glutkerne der autobiografischen Prosawerke von Pavel Kohut. So erleben wir die Niederschlagung des Prager Frühlings aus Sicht eines Paars im Italienurlaub. Der zweite Teil des Buchs hingegen erinnert mehr an einen grotesken Kriminalroman mit traurigem Ausgang. Der Sommer des Hundes beginnt im Juli 1978. Gegen den Erzähler gehen Drohungen ein, er wird erpresst und zu aberwitzigen Treffen an der Autobahn genötigt. Das alles dient nur einem einzigen Zweck. Die Staatssicherheit will ihm und seiner Familie Angst machen. Natürlich versteckt sich die Polizei hinter Floskeln, man wolle schließlich nur das Beste für die Kohuts. Man rät zu ausgedehnten Urlauben, obwohl die bizarren Aktionen, die von fingierten Erpressungen bis hin zu einer Bombe unter dem Auto reichen, nur ein Ziel verfolgen. Pavel Kohut soll die Tschechoslowakei verlassen. Wie heftig der Druck auf die Dissidenten damals ist, besonders in den Verhören der gefürchteten Geheimpolizei, schildert Kohut eindringlich. Für einige genügte die Zigarette auf der Hand und das Versprechen zur Ausreise mit der ganzen Familie. Die meisten würde man in existenzielle Not stürzen, sollten sie plötzlich ihre, wenn auch schlecht bezahlte, Beschäftigung verlieren und eine andere nicht finden dürfen. Der triste Höhepunkt der Geschichte: Das Regime vergiftet den geliebten Hund des Erzählers. Das ist der Moment, in welchem er beschließt, sich zu rächen, einfach indem er aufschreibt, was ihm widerfahren ist. Der Tod, so der Erzähler, habe schließlich eine Achillesferse, das Andenken.
Ich fand es eigentlich in Ordnung, dass man gegen uns tätig war, dass man uns verhaftete, dass man uns auch schikanierte. Aber dass man einen Hund tötet, nur weil man nicht darf, uns zu töten, das kam mir also so zynisch, dass ich mir gesagt habe, also das werde ich also wirklich heimzahlen, indem ich ihm ein Buch schreibe.
Die Schilderungen besitzen eine unglaubliche Melancholie und Poesie zugleich. Das Ziffernblatt auf der Uhr des Erzählers beispielsweise wird plötzlich zum Blick in den nächtlichen Himmel. Immer wieder blitzt auch Hoffnung auf. Als Kohuts Stücke nicht mehr gezeigt werden, da inszeniert er sie kurzerhand zusammen mit Freunden auf dem Land, um am Morgen nach einer solchen Laienaufführung zu resümieren: Im gleichen Raum, wo gestern gemordet wurde, die Reprise des gestrigen gemütlichen Frühstücks zu viert. Das gibt der Schwere der Geschichte nicht nur Hoffnung und Leichtigkeit, das ist vor allem unverkennbar tschechischer Humor.
Der tschechische Humor ist eigentlich verschwägert mit dem jüdischen Humor und beides ist Galgenhumor, mehr oder weniger. Wir neigen dazu und das ist auch gesund, dass man nach dem Tragischen immer das Komische im Tragischen sucht.
Kohouts literarische Erinnerungen reichen bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart hinein. In »Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel« berichtet er nicht nur von seiner Zeit im österreichischen Exil, er erzählt auch von der Zeit des Aufbruchs. Das kommunistische Regime wird durch die Samtene Revolution gestürzt. Nun ruhen alle Hoffnungen auf dem Mann, den Pavel Kohout als »beinahe Bruder« bezeichnet. Sein Freund Václav Havel soll Präsident werden. Und während das Volk auf der Straße Havel auf die Burg skandiert, erreicht Kohout über Havels Leibwächter ein Zettel mit einigen Wünschen. Der Erzähler soll Havel Stichpunkte für dessen Ansprache an die Menschen im Exil und an die Schriftstellerkollegen liefern, während die historische Schwere des Augenblicks durch den letzten Punkt der Notiz des kommenden Präsidenten gleich wieder ausgehebelt wird. Nicht sagen, dass ich krank und unmündig bin.
In dem Moment ließ er also sich doch so gehen, ja, dass ich ihm sagen musste, du verspürst alles. Das hat er auch gleich begriffen und ich glaube, er war auch dafür dankbar, dass ihm jemand sagte, der Dubček darf dich nicht schlagen. Nein, ich kann dich nicht, darf dich nicht. Du musst also mit aller Kraft die Menschen mobilisieren und eventuell auch die Kommunisten erpressen.
Die Gefahr des Anekdotischen ist groß bei einem Vorhaben wie diesem wortwörtlichen Lebenswerk in Buchform, doch Pavel Kohout ist ein brillanter, kurzweiliger und kluger Erzähler. Zumindest in diesem Sinne hatte die Niederschlagung des Prager Frühlings also einen konstruktiven Effekt. Durch den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei begann Pavel Kohout überhaupt Prosa zu schreiben. Und sei es manchmal auch, um sich selbst vor der Gegenwart zu retten.
Martin Becker, das Buch aus den Tagebüchern eines Europäers von Pavel Kohout ist im Osburg Verlag erschienen und von einem ganzen Team von Übersetzern ins Deutsche übertragen worden. 580 Seiten, 28 Euro. Und da Freitag ist, kommt mir am Schluss die dankbare Aufgabe zu, den Mitternachtskrimi anzukündigen, wie immer ab 0.05 Uhr zu hören. Der getreue Roboter heißt das Science-Fiction-Hörspiel nach Stanislaw Lem. Da erhält der alleinstehende Krimi-Autor Tom Klempner eines Tages eine unbestellte Warenlieferung. Der Kiste entsteigt ein Haushaltsroboter, der schon so einiges auf dem Kerbholz hat. Seine vorherigen Herren hatte er nämlich durch Gift beseitigt, als sie ihm lästig wurden. Eine Dystopie, die sich gar nicht mal so unwahrscheinlich anhört.
Was ist das für eine Kiste?
Stellt alles drauf, Mister, ein Roboter.
Ich hab keinen bestellt, Mann.
Guten Abend, ich freue mich sehr. Ich werde mich bemühen, Sie nach besten Kräften zufriedenzustellen. Ich bin das neueste Ultra-Deluxe-Modell.
Wie heißt du eigentlich?
Graumer, Herr. Ja. Ich erfülle Ihnen jeden Wunsch. Wirklich? Speisen Sie zu Hause?
Hör doch mal auf, so viel zu reden.
Von heute an werden Sie zu Hause speisen.
Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich wünsche so etwas nicht. Verstanden?
Doch, Sie wünschen es. Sie wissen es nur noch nicht.
Nächsten Freitag gebe ich einen kleinen Empfang für 4 Personen. Mein Verleger und Inspektor Donnell. Beide mit ihren Frauen.
Polizeiinspektor?
Ja. Wieso?
Und er ist Ihr Freund?
Ja, doch.
Wie schön.
Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Der getreue Roboter nach Stanislaw Lem zu hören in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr. Und noch eine aktuelle Meldung. Die Schriftstellerin und Juristin Julis C. erhält den diesjährigen mit 30.000 Euro dotierten Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln. Sie gehöre zu den Schriftstellerinnen, die einen der ersten Plätze in der deutschen Gegenwartsliteratur einnehmen, so heißt es in der Preisbegründung. Und dann schauen wir noch auf das lange Pfingstwochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser stellen wir unter anderem Bücher vor zum 90. Geburtstag von Anne Frank. Und am Sonntag wird es in unserem Buch der Woche um die Werkausgabe der Roten Gräfin Herminia zur Mühlen gehen. Und dann haben wir noch den Pfingstmontag mit dem Kritikergespräch. Hubert Winkels wird sich mit Maike Fessmann und Lothar Müller über neue Bücher von Angela Kraus und Isabel Lehn unterhalten. Jetzt aber zunächst die Nachrichten und dann Forschung aktuell mit meinem Kollegen Ralf Krauter. Eines der Themen: mutierte Zellen. Das menschliche Genom hat viele Gesichter. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.